Man muss dazu sagen, es hat an dem Tag mehrere Veranstaltungen gegeben, Kundgebungen oder kleine Demonstrationen auf der Straße von verschiedenen linken Gruppierungen. Ich bin nur zur größeren gegangen, zu der die Kommunistische Partei KPRF aufgerufen hatte, einfach deswegen, weil ich wissen wollte, wie viele Leute sie auf die Straße bekommen. Es waren nicht allzu viele, muss man sagen, aber die Stimmung war wirklich extrem gut, also viel besser, als man das sonst gewohnt ist. Viele fröhliche Gesichter, trotz dieser oder vielleicht gerade aufgrund der vielen Stalin- und Lenin-Porträts, die man dort gesehen hat, waren auch viele junge Leute da. Und es ist eben der richtig große Anteil von ausländischen Teilnehmenden aufgefallen, die, wie ich dann erfahren habe, eingeladen waren von der KPRF zu kommen. Die haben zwar ihre Reisekosten selber getragen, aber ihr Aufenthalt wurde auf Staatskosten, sozusagen zur Staatskasse bezahlt.
Auch dieser kleine Nebenaspekt wirkt ein bisschen skurril. Auch wenn man sich die Bilder ansieht, dann hat das was sehr Folkloristisches. Erinnert mich so ein bisschen an die Demonstration, die es immer zum Jahrestag der Ermordung von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht in Berlin gibt. 2000 Teilnehmer hatte ich in deinem Bericht gelesen, gab es ungefähr. Mhm. Welche Rolle spielt denn prinzipiell das Jahr 1917 in der heutigen russischen Gesellschaft, auch in der Erinnerungskultur? Wer bezieht sich denn darauf, wenn vielleicht auch positiv?
Das Jahr 1917 ist erstmal ein großes Problem, das man aber nicht umgehen kann. Und so ist es einfach, dass, sagen wir mal, diejenigen, die sich immer schon auf das Jahr 1917 bezogen haben, sich natürlich auch jetzt damit beschäftigt haben, wie die Kommunistische Partei oder diverse kleinere linke Gruppierungen, auch die historische Gesellschaft hat sich damit ausführlich sogar beschäftigt. Also es gab zum Beispiel extra für das Jahr 1917 bestellt eine Handreichung und ein Methodenhandbuch für Lehrer, Lehrerinnen in den Schulen, die interessanterweise einen Historiker ausarbeiten durfte, der wirklich zur Linken, also der eher zur anarchistisch-kommunistischen Linken zu zählen ist, also keiner von den, sagen wir mal, klassischen roten Historikern. Also es gab durchaus Versuche, auch gewisse aufklärende Aspekte reinzubekommen, zumindest mal im Bildungsbereich. Was aber interessanterweise, finde ich, gefehlt hat, so in dem großen Zusammenhang, es gibt zwar, also in den Medien jetzt natürlich relativ viele Berichte darüber. Das gab zum Beispiel eine Serie Trotzki, ich habe es noch nicht gesehen, vielleicht schaue ich es mir an, muss ich mir noch überlegen. Aber es gab, also trotz diesem doch medialen, dieser medialen Präsenz, und auch vielen Konferenzen zum Thema wenig aufklärerische Elemente. Ja, also es lag schon sehr dieser Aspekt der Versöhnung im Vordergrund, was sozusagen als Devise ausgegeben worden ist, also die Roten mit den Weißen zu versöhnen. Und interessanterweise, es gab mehrere Umfragen zu dem Thema, inwiefern die Menschen in Russland überhaupt wissen, was ihre Vorfahren zu dem Zeitpunkt gemacht haben, auf welcher Seite sie gekämpft haben, haben sie gekämpft. Wer waren sie überhaupt? Und da ist sehr, sehr wenig Wissen da. Ja, also viele, also 40% der Russen wissen nicht, auf welcher Seite ihre Vorfahren gekämpft haben. Man fantasiert sich auch viel darüber zusammen, irgendwie, wer die Vorfahren gewesen sind vor der Revolution. Das spielt eine große Rolle, so die persönliche Einstellung. Aber in Bezug auf die politische Wertung, finde ich, ist es wirklich schwierig, weil das, was jetzt diskutiert worden ist, nicht wirklich viel aufklärerisches Potenzial hatte.
Vielleicht daran anschließend, wir haben schon sehr viele Interviews geführt in dieser Sendereihe und uns hat immer wieder auch eine Frage beschäftigt, wie es denn dazu kommen konnte, vereinfacht gesagt, dass der Stalinismus gesiegt hatte, dass die eigentliche, ja doch so wunderbare Idee zu dem geworden ist, was denn de facto Massenabschlachtung und Erschießung und Ermordung Hunderttausender, ja Millionen Menschen bedeutete. Eine mögliche Antwort hat uns einmal Bini Adamczak gegeben. Lass uns mal zusammen reinhören und dann vielleicht die Frage an dich. Inwieweit gibt es denn eine Auseinandersetzung, wie sie Bini Adamczak hier gerade vorbringen wird oder gleich vorbringen wird? Wie gibt es das vielleicht auch in Russland, in der ehemaligen Sowjetunion? Aber erstmal Bini Adamczak.
Wie war das möglich? Wie konnten Kommunistinnen, die eigentlich angetreten waren, Herrschaft abzuschaffen, dann plötzlich Herrschaft wieder rekonstruieren? Eine Antwort, die paradox ist, die irgendwie gefährlich ist, aber eine Gefährlichkeit, der wir uns stellen müssen, ist, dass gerade dieser revolutionäre Messianismus, gerade diese revolutionäre Begierde, also die Überzeugung, dass die Revolution vor der Tür steht und dass sie machbar ist, genau diese Überzeugung, die heute so extrem irreal erscheint und geradezu absurd, dass auch diese Überzeugung, dieser feste Glaube, die Leute dazu gebracht hat, an einer Partei festzuhalten, der sie eigentlich mit ihrem kritischen Bewusstsein schon lange angesehen haben, dass sie nicht das realisiert, was sie sich von ihr erhofft hatten. Aber sie waren so überzeugt davon, dass die Revolution vor der Tür steht und dass sie auch nur auf diesem Weg erreicht werden kann und dass nur, wenn sie bei der Partei bleiben, sie Teil dieser historischen Kraft bleiben können, dass sie sich dann immer wieder dazu entschieden haben, bei ihr zu bleiben. Ein zweites, sehr, sehr wichtiges Argument ist das des Freund-Feind-Schemas, ist das der befeindeten Linien, das ja auch eine ganz starke historische Realität hat, sowohl in der Auseinandersetzung mit dem Faschismus als auch in der Auseinandersetzung mit den verschiedenen Imperialismen bis dann hinein zum Kalten Krieg, wo ja diese Ost-West-Linie, diese Dichotomie nochmal wiederholt hat, die in der Geschichte vorher schon die ganze Zeit anwesend waren. Und innerhalb dieser Bedingungen erscheint zumindest jede Kritik, die am eigenen Lager, an den eigenen Genossen geübt wird, als potenzieller Verrat, als potenzielle Parteinahme auf der Seite der Feinde. Unter diesen Bedingungen, wenn diese Setzung akzeptiert ist, und ist es unter spezifischen historischen Bedingungen sehr schwierig, sich gegen diese Setzung zu stellen, ist es dann sehr schwer, sich zu distanzieren oder gar komplett zu verabschieden. Das sind zwei mögliche Erklärungen. Eine dritte ist natürlich auszugehen auch von der historischen Genese dieser spezifischen Partei und ihrer Subjekte. Die Subjektivität in den Blick zu nehmen und natürlich zu erkennen, dass diese Subjekte nicht nur in der Revolution geschaffen wurden und nicht nur auf dem Papier, nicht nur in ihrer kritischen Auseinandersetzung mit der Gesellschaft, aus der sie entstammen, sondern eben genau auch von dieser Gesellschaft. Man hat eigentlich eine vierfache Wurzel, einmal der orthodoxen Kirche, die in Russland ja sehr stark war und die in ihren Ritualen und ihren alltäglichen Religionen bis hinein in die Parteipolitiken auch der 30er Jahre sich verfolgen lässt. Dann der Zarismus, dieser extreme Autokratismus, auch schon Zentralismus mit seiner Geheimpolizei, die, könnte man sagen, in der Tscheka, im NKWD fortlebt. Und dann natürlich aber auch die Bedingungen des Bürgerkrieges und des Krieges, diese zweifache Gewaltexzess, in dem die Revolution entstanden ist, der wiederum Subjektivitäten geprägt hat, indem er eine extreme Abstumpfung gegenüber Gewalt den Subjekten angetan hat, beziehungsweise die Subjekte sich selbst diese Abstumpfung antun mussten, um die Revolution gegenüber der Konterrevolution zu verteidigen, die ja auf den Fuß folgte.
Das war aus einem Gespräch von Bini Adamczak, was wir mit ihr geführt haben. Am Telefon ist Ute Weinmann in Moskau. Ich vermute aus dem, was du bisher gesagt hast, dass es nicht so viele Veranstaltungen gibt, die auf vielleicht auch diesem Niveau diskutieren, was der Stalinismus war, was die Sowjetunion war. Falls dem so ist, was verhindert denn in Russland genau solche Auseinandersetzungen aus deiner Sicht?
Ja, die Auseinandersetzung mit dem Stalinismus hat ja erst spät angefangen. Erstmal ist es so, dass zu Sowjetzeiten die Sowjetrevolution 1917 immer diskutiert worden ist im Sinne von, ja, das ist ein großer Sieg, das ist ein wichtiges Jahresdatum, aber was genau zu der Revolution geführt hat, welche Folgen es gehabt hat. Es macht es wirklich schwer, dort jetzt sozusagen eine gesellschaftliche Debatte zu führen unter der Beteiligung von vielen Menschen, die davon geprägt ist, dass Wissen vorhanden ist. Ja. Und gerade jetzt, wo der Staat seinerseits wieder stark versucht, die ideologischen Narrative selbst zu bestimmen, macht es das schwierig. Es gibt den Diskurs über den Stalinismus, aber weniger die Debatte darüber, wie es dazu kommen konnte, als welche Auswirkungen der Stalinismus hat. Und die hat er natürlich bis heute. Und das ist sehr präsent und das merkt man gerade in Bezug zum Beispiel auf die Diskussion über Familienbiografien. Und deswegen hat dieser Diskurs schon, einen Platz in der Gesellschaft. Und das ist wichtig, auch wenn es vielleicht nicht immer so sichtbar ist es doch irgendwo auch relevant. Aber eine Ursachendebatte, würde ich sagen, wurde eher verhindert oder zumindest mal nicht gefördert.
Da wäre die Frage natürlich, warum wird die verhindert? Wir haben vorhin, also vor der Sendung sogar, mit den Herrn Dahmer gesprochen. Das Gespräch wurde dann so lang, dass wir es ein bisschen zerteilt haben, unter anderem dann auf die anderen Gespräche, die wir jetzt noch führen, zerteilt haben. Und Helmut Dahmer hat unter anderem auch aus seiner Sicht aus Wien auf Russland geschaut und da hat er Russland als das Weltzentrum der Amnesie beschrieben.
Man kann an der Stelle auch sagen, dass die heutige Russische Föderation das Welthauptquartier der Amnesie, also des kollektiv verordneten Vergessens ist. Das haben wir gerade in diesem Jahr gesehen, also 1905, 1917. Die Revolutionen sind für die heutige Putin-Führung allenfalls eine Angelegenheit der Verlegenheit. Und der Rückschritt jetzt nicht der Ökonomie, sondern der Rückschritt des Bewusstseins zeigt sich vielleicht am deutlichsten darin, dass auf dem Roten Platz eine kleine Restgruppe der Kommunistischen Partei unter Führung von Zjuganow demonstriert hat und nebeneinander große Stalin- und Lenin-Bilder gezeigt haben, als sei das alles eins. Und diese Gruppe ist völlig einflusslos, wird vom Kreml geduldet, nur damit sozusagen die allerältesten Ex-Parteimitglieder noch eine kleine Heimat haben. Also das hat überhaupt keine politische Relevanz.
Es hat keine politische Relevanz und dennoch ist dieser Bezug 1917 natürlich wichtig für die Gesellschaft heute. Ne? Also viele stellen sich die Frage danach, wer waren die Vorfahren zu dem Zeitpunkt? Ja, und wie ich schon gesagt habe, da wird auch ziemlich viel fantasiert. Also zum Beispiel bei Umfragen kamen Ergebnisse raus, dass nur etwa 45% angeben, dass ihre Vorfahren Bauern waren. Und das ist eigentlich eine wichtige Frage. Das ist auch eine Frage in Bezug auf das gesamte Gewaltpotenzial. Denn es ist ja nicht so, dass nur die Bolschewiki Gewalt angewendet haben. Man hört heutzutage ja auch sehr wenig über die Gewalt der Weißen. Es geht viel um Versöhnung, aber es geht eigentlich weniger um die Gewalt, die von beiden Seiten ausging, mehr um die Gewalt, die von einer Seite ausging. Wobei es ja definitiv so ist, dass immer die Landbevölkerung, die ja definitiv den größten Teil, den überwiegenden Teil der Bevölkerung ausgemacht hat, diese Landbevölkerung hat mehr Rechte eingefordert und selbst die Übergangsregierung hat, also der Wirtschaftsminister der Übergangsregierung, mehrere Tage vor dem Oktoberumsturz gesagt, so, wir müssen zu härteren Maßnahmen greifen, weil unsere Preispolitik, sie haben die Preise schon erhöht für Getreide und die Lebensmittel, nicht greift. Das heißt, es ist angekündigt worden, dass es zu mehr Gewalt kommt. Ja. All diese Fragen werden aber nicht diskutiert, weil man dann natürlich auch irgendwann früher oder später darauf kommen wird, dass das Gewaltmonopol des Staates heute auch Auswirkungen hat auf die Gesellschaft und auf deren Befindlichkeiten. Und wir leben hier in der Wirtschaftskrise. Das macht sich bemerkbar. Ja, auch die Unzufriedenheit nimmt zu. Und da hat die Regierung natürlich wenig Interesse daran, Ursachenanalyse zu betreiben.